Sie haben alle solche Handgeräte, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sollen mal drauf gucken. Das müsste jetzt so blinken. Rot-grün, ja. Okay. Ich sage Ihnen gleich, wenn wir damit arbeiten. Mal gucken, ob das geht. Jawohl, das geht. Sie drücken dann 1, 2, 3 oder 4. Es gibt 4 Antworten. Ja? Wer 5 drückt, ist noch nicht wach. Okay? 7 auch nicht. 1, 2, 3, 4. Ja? In 15 Sekunden ist alles vorbei. Ich möchte, dass jeder eine Stimme abgibt. Okay? Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Das ist alles anonym. Ich hätte es gerne ruhig, ehrlich gesagt. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Und dann wird die Vorlesung nichts. Ja, also halten Sie es aus und sonst kommen Sie einfach nicht mehr. Also das ist 3/4 Stunden ist alles vorbei. Wir werden, wie gesagt, abstimmen. Es ist für mich ein wichtiges didaktisches Element, Sie mehr oder weniger aufzufordern, Position zu beziehen. Ob Sie das wissen oder nicht, ist egal. Ja? Aber Sie wissen nachher, ob Sie richtig geantwortet haben. Ne? Und ich nicht. Es ist alles anonym, es ist nur für Sie. Und es sind auch Fragen dabei, die Sie vielleicht noch gar nicht beantworten können. Das ist auch gewollt. Sie sollen hier was lernen. Wir machen hier keinen Test, sondern es ist nur ein Test für Sie. So, sieht man das hier oder soll ich das ein bisschen dunkler machen? Ein bisschen dunkler, okay. Ich habe das nicht so gern dunkel, aber Sie sollen natürlich auch was sehen. Ja? Wo geht denn das hier? So, wir hatten uns in der letzten Stunde, die ja jetzt schon 14 Tage wieder her ist, mit Mendel beschäftigt, Gregor Mendel, einer meiner Heroes, muss ich ganz ehrlich sagen, also jemand, der wirklich visionär gearbeitet hat seit einer Zeit, damals, Mitte 1800, Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen, als noch kein Mensch sich Gedanken machte über sowas wie Genetik oder Abstammung, Vererbung und so weiter. Und Mendel hat das gemacht in Brünn, in einem Kloster, hat er als Wissenschaftler gearbeitet, so muss man das ganz klar sagen. Er war natürlich auch Pater. Er hat also auch gebetet, aber er hat eben auch gearbeitet, als Wissenschaftler gearbeitet und hat sich mit den Gesetzen der Vererbung auseinandergesetzt. Und zwar an einem Organismus, den er sich selbst ausgesucht hatte, und das war die Erbse. Und diese Erbse hat er deshalb genommen, weil er im Vorfeld getestet hatte, ausführlich getestet hatte, dass diese Erbse in unterschiedlichen Phänotypen daherkommt. Das heißt, wir werden nachher noch sehen, was ein Phänotyp genau ist, aber sie kommt in unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Es ist alles der gleiche Organismus, alles die gleiche Art, nämlich Erbse, die Art Erbse, aber diese Art kommt in unterschiedlichen Erscheinungsformen vor. Meine Damen, alles klar, gut, hervorragend. Und er hat also nicht nur eine Erscheinungsform, mit der wir uns beschäftigen, hier mit dieser Form der Erbse selber, sondern der Frucht selber beschäftigt, rund und runzelig, sondern mit etlichen anderen Merkmalen, die wir auch noch kurz erwähnen. Es waren insgesamt 7. Das ist ganz erstaunlich, das werden wir auch noch zu sagen hören, wieso das so erstaunlich ist. Nun, Mendel hat auch seine Ergebnisse publiziert oder zumindest versucht zu publizieren. Und was er da publiziert hat, war sozusagen der Einstieg in seine Arbeit. Und wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass er zunächst sein Modell testete. Er hat also Erbsen genommen, rund und runzelig, und hat sichergestellt, dass diese Eigenschaften rund und runzelig durchbrüten, wie es so schön heißt, also einheitlich vererbt werden. Bread through heißt das, oder bread through heißt das auf Englisch. Und das macht man durch Selfen, indem man diese Pflanze hier mit sich selbst kreuzt. Ja, man macht das mit einem kleinen Pinsel, nimmt man aus der Blüte ein bisschen Staub, Blütenstaub, und befruchtet damit das weibliche Organ, macht eine Tüte drauf, damit es nicht zur Windbestäubung kommt, und wartet dann ab und guckt nach. Und er hat dann nur solche Pflanzen genommen, die ihren Phänotyp zu 100% behielten. Also die in der Generation nach dem Selfen 100% rund waren oder in diesem Fall hier 100% runzelig waren. Und das hat Jahre gedauert. Das sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, die Generationszeit von der Erbse ist im Wesentlichen ein Jahr, kann man sagen. Das heißt, er hat damit festgestellt, und das ist eine Leistung an sich, denn es war ja nichts bekannt über Genetik, dass diese Stämme hier, diese Varianten, genetisch rein sind. Dass es sich hier um genetisch reine Stämme handelt, zumindest bezüglich bezogen auf diesen Phänotyp. Nachdem er das sichergestellt hatte, hat er als nächstes eine Kontrollkreuzung gemacht. Und diese Kontrollkreuzung ist jetzt das erste richtige Experiment, möchte ich mal sagen. Das andere war ja nur sicherzustellen, dass das Modell in Ordnung ist. Und er hat also jetzt die Runden mit den runzeligen gekreuzt. Er hat also jetzt von dem männlichen Pollen der einen Pflanze die weiblichen Organe der anderen Pflanze bestäubt. Und umgekehrt, das kann man so und so machen, wieder Tüten drauf, damit nichts passiert. Und dann hat er sich die Nachkommen angeschaut. Und wir nennen diese Nachkommen die sogenannte F1-Generation. Und hier möchte ich jetzt zum ersten Mal eine Frage stellen. Es geht schnell, ja, also ich... Sie sehen hier, 15 Sekunden haben Sie Zeit und Sie sollten alle drücken. 1 bis 4. Ich lese kurz vor: Mendel kreuzte 2 reinerbige Rassen mit den Phänotypen 1 und 2. Was das immer ist, ist egal. Die sich in einem Allelenpaar unterschieden. Welches Ergebnis beobachtete er? 1, wenn Sie 1 drücken, dann haben Sie hier 100% Phänotyp 1, 0% Phänotyp 2. 75% Phänotyp 1, 25% Phänotyp 2, 50% und 30-60. Okay? Geht los. Jetzt müsste es grün sein, jetzt können Sie abstimmen. Der Balken läuft hier runter, wenn er unten ist, ist fertig. Wenn Sie korrigieren wollen, können Sie auf C drücken. Ich sehe, es haben 59 abgestimmt, 60, 63, wir haben 72 Räte draußen, 64. 8 haben nicht abgestimmt. Was sind das für Feiglinge? Oder haben die einen dicken Daumen oder was? Ich weiß nicht. Jeder soll abstimmen. Jeder soll abstimmen. Ja? Dann geht das Licht aus, das rote Licht. Ja, also es ist grün und dann, wenn Sie gedrückt haben, geht es aus. Sie können auf C drücken, korrigieren. Schauen wir mal. Gut, das ist also ein Ergebnis. 54% haben diese erste Frage, diese erste Antwort gegeben. Und ich gebe immer die richtige Antwort als rot. Ja. Wir sehen also, die Hälfte dieses Kurses hier hat richtig geantwortet. Das ist nicht zu viel. Denn diese Frage hatten wir beim letzten Mal schon behandelt. Ne? Also das hätte besser sein können, aber es ist egal. Sie wissen, jeder, der auf 4 gedrückt hat, weiß, das war nichts. Ne? 30% und 60%, das war nichts. Tatsächlich hat er beobachtet, dass alle Nachkommen gleich sind. Und wir nennen das die Uniformitätsregel. Das war die erste Regel, die Mendel aufgestellt hat. Die Uniformitätsregel, die sagt, Und das ist sehr einfach zu merken, und das sollten Sie sich merken, weil das im Staatsexamen auch gefragt wird. Die Nachkommen von zwei reinerbigen Rassen, die direkten Nachkommen, wenn man sie kreuzt, sind alle gleich. Sind phänotypisch alle gleich. Das war total erstaunlich, denn, ich habe das schon gesagt, es ging ein Phänotyp verloren. Runzelig war komplett weg. Ja, und das ist wirklich nicht zu erwarten gewesen. Es ist nicht etwa eine Mischung hier passiert. Ja, Sie haben zwei Phänotypen gekreuzt und Sie haben nicht etwa eine Mischung erhalten, sondern eine Form war komplett weg. Und die Tatsache, dass Mendel da weitergemacht hat, die zeigt, was das für ein kluger Kopf war, der wirklich Wissenschaftler war, dahingehend, dass er gesagt hat, egal was ich erwarte, entscheidend ist, was das Ergebnis ist. Und er hat gesagt, dieses Ergebnis muss ich ernst nehmen. Er hat das nämlich immer wieder gemacht, öfter und öfter gemacht, hat ganz viele Versuche hier gemacht. Rund ist absolut dominant gegenüber runzelig, heißt das. Irgendwie muss ja diese Funktion auch noch vorhanden sein, denke ich mal. Und tatsächlich konnte er das ja auch zeigen. Wir nennen diese erste Generation die F1-Generation, die erste Filialgeneration. Nochmal, das Uniformitätsgesetz von Mendel sagt, dass die Nachkommen zweier reinerbiger Rassen bezogen auf ein Merkmal, die direkten Nachkommen, also die Organismen der F1-Generation untereinander alle gleich sind. Egal, was das heißt gleich, das könnte auch gelb oder rot sein oder orange oder weiß der Kuckuck, aber alle sind gleich. So, dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er diese genommen hier, diese F1-Generation, und hat die jetzt wieder geselft. Das haben wir schon soeben gehabt. Selfen war das sozusagen mit sich selber kreuzen. Und er hat also diese einzelnen Organismen genommen, diese einzelnen Varianten genommen und hat sie geselft. Und hat dann eine F2-Generation erhalten. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, was er denn da wohl beobachtet hat. Welches Ergebnis erhielt er für die F2-Generation beim Selfen der F1-Generation? Nochmal kurz vorlesen, damit Sie Bescheid wissen. 100% Phänotyp 1, 0 Phänotyp 2, 75, 25, 50, 50 oder 33 zu 66. Okay, auf geht's. ...18:43, abstimmen Leute, die Zeit läuft. 62, 63, 64. Aha. Gut, das ist ein Ergebnis. Hat jemand ein iPhone dabei? Können Sie abfotografieren, auf Facebook stellen, ja. Schaut mal her, wie gut wir waren. Ja, also, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Und ich stelle die nächste Frage direkt im Anschluss. Welches Ergebnis, ist die gleiche Frage, welches Ergebnis erhielt er für die F2-Generation beim Self- und F1-Generation? Genauso viele Phänotypen 1 wie 2, nur Phänotyp 1, dreimal so viel Phänotyp 1 wie 2 oder zwei Drittel Phänotyp 1 und ein Drittel Phänotyp 2. Abstimmen. Los. Ist die gleiche Frage. 62. Stimmen immer weniger ab. Das ist ungefähr das gleiche Ergebnis. Okay. Ich habe diese Frage deshalb gestellt, weil dieses Ergebnis zu sagen in die Literatur und zum Teil auch in die Lehrbücher eingegangen ist, als das 3:1-Verhältnis. 3:1-Verhältnis. Und das heißt nicht etwa ein Drittel, zwei Drittel, sondern das heißt 3 + 1, also 75%, 25%. Gut beantwortet. Ich frage mich, wo die ganzen Schnarcher sind, die hier nicht mitstimmen. Das heißt, nee, ich habe doch nur, ich habe gar nicht 73. Wie viel habe ich da noch drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 73 ist, wie viel ist das? Hä? Ja, 66, 67. Also die 5 haben nicht abgestimmt. Okay, müsst ihr selber wissen. Also, gut. Also er hat dann hier geselft und das Ergebnis war dann eben dieses hier. Und das ist, wie gesagt, eingegangen. Das Runzelig war wieder da. Das ist das erste erstaunliche Resultat. Ja, auf einmal war Runzelig wieder da. Runzelig war hier komplett weg. Und dann ist es wieder da. Was ist da los? Und dann ist in der F2-Generation hier, diese F2-Generation, die sogenannte 3:1, die 3:1-Regel herausgekommen, die Mendel so nicht beobachtet hat. Und das war die nächste große Leistung. Er hat nämlich gezählt. Mendel hatte eine mathematische Ausbildung. Der hatte Physik und Mathematik unter anderem studiert, hat einen ganzen Haufen Zeug studiert, war wirklich ein intelligenter Bursche, hat also Mathematik studiert und alles, was diese Mathematiker, die denken halt in Zahlen, ja, das ist nicht nur Farben, sondern auch in Zahlen. Er hat dann also gezählt, er hat seine Erbsen gezählt und hat also beispielsweise rausbekommen, ich habe das schon gesagt, 5474 zu 1850, und so weiter und so weiter. Jedes Experiment war ein bisschen anders. Und wenn man das Verhältnis macht, dann kommt hier zum Beispiel 2,96 zu 1 heraus oder 2,99 zu 1 oder 3,02 zu 1. Alle diese Ergebnisse hat er bekommen, weil er hat die Ergebnisse wiederholt, die Experimente wiederholt. Und dann hat er was Erstaunliches gemacht. Und ich sage Ihnen das wirklich jetzt, damit Sie auch ein bisschen Wissenschaft hier mitbekommen, denn das ist knallharte Wissenschaft, nicht nur Lehrbuchwissen, nicht nur auswendig lernen, ja, was man den Pharmazeuten oft vorwirft, dass sie nur auswendig lernen können, nichts im Kopf haben. Ja. Das ist ein Quatsch, ne? Vor allen Dingen, wenn sie Genetik können. Er hat also gesagt, ich glaube, dieses Ergebnis will mir sagen, diese Ergebnisse dieser Versuche will mir sagen, dass sie eine Regel gibt und diese Regel kann man abkürzen mit 3:1. Ne? Das heißt, in diesem speziellen Fall hier ist die F2-Generation beim Selfen von Individuen der F1-Generation ergibt Nachkommen mit 75% Phänotyp F1 und 25% Phänotyp F2. Und damit ist der Phänotyp F2 wieder da, ist also nicht weggegangen beim Kreuzen, sondern er ist tatsächlich da geblieben. Eine unglaubliche Leistung, dass er, wie gesagt, dieses Experiment gemacht hat. Und dann hat er Folgendes gemacht. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt so weit wären? Sie hätten würden eine Doktorarbeit machen, hätten dieses Ergebnis bekommen. Was würden Sie da machen? Was macht man da als Wissenschaftler? Hä? Da versucht man zu publizieren, ja? Und wie geht das? Schreibt man auf, schickt das zu einer Zeitschrift. Diese Zeitschrift, was macht die damit, mit so einem Paper? Bitte? Prüfen, ja, wie stellen Sie sich das vor?
Keine Ahnung, ob es Jehova ist.
Also meinen Sie, da sitzen Gärtner da? Sie prüfen, ist vollkommen richtig, ne? Aber die machen natürlich nicht das Experiment nach, sondern sie schicken dieses Paper, dieses Manuskript zu sogenannten Peers. Peers sind Kollegen, sind Experten aus dem Feld, also Fachkollegen, und sagen denen, fragen die, macht das Sinn, was der da gemacht hat? Ja? Die werden das auch nicht wiederholen, das Experiment, weil es viel zu lange dauert. Man will so ein Paper dann auch publizieren. Ja, in aller Regel will man in 3 Monaten sowas wissen, ob das jetzt angenommen wird oder nicht. Ne? Hier müsste man 3 Jahre warten, wenn das ein Referee sozusagen nachmachen würde. Und die haben das dann, haben gesagt, das ist Quatsch, ja. Also, wie soll das gehen, ja? Das Kreuz der Runden und Runzlig ist weg. Und dann kreuzt er nochmal irgendwie selfen oder sowieso da eigentlich, ja? Und dann ist Runzlig wieder da. Was soll der Käse, ja? Also das kann nicht sein. Also kriegt er einen Brief von dem Journal, Editor-in-Chief, ja? Chefredakteur, steht drin, leider können wir dieses Paper nicht annehmen, weil das ist nicht plausibel. Wenn das gute Referees sind, dann geben die Hinweise, wie man was ihnen hier fehlt. Und was glauben Sie, könnte hier fehlen? Was hier fehlt, ist, was einem Experten sozusagen auffällt, der sagt, ich meine, was steckt dahinter? Das sind ja nur Phänotypen. Ja, gibt es eine Gesetzmäßigkeit? Offensichtlich gibt es die, denn er hat ja dieses Experiment zigfach wiederholt. Immer war es 3:1. Wie sieht diese Gesetzmäßigkeit aus? Man muss also mit einem Modell oder einer Theorie daherkommen. Und diese Theorie hat Mendel entwickelt. Und ich weiß nicht, wenn Sie mal zu Hause noch mal darüber nachdenken, dann werden Sie vielleicht verstehen, was das für eine Leistung war. Er hat nämlich gesagt, offensichtlich werden hier Merkmale miteinander vermischt. Ja? Also ich habe das runde Merkmal und das runzelige Merkmal. Und offensichtlich wird es nicht 1:1 vermischt irgendwie. Ja? Also muss es wahrscheinlich mindestens 2 unterschiedliche Merkmalstypen geben, pro Organismus, die für den Einzelnen, für das Modell, denn das war ja sozusagen die Ausgangssituation, wir haben ja gesagt, die Stämme müssen genetisch rein sein, dass diese 2 Merkmale für das Ausgangsmodell identisch sein müssen, aber für die beiden unterschiedlichen Varianten unterschiedlich sein müssen. Und er hat die genannt R, 2 Merkmale für rund. Und dummerweise heißt das hier runzelig, hat er auch R genannt, RR. Aber er hat dieses RR groß geschrieben und dieses klein geschrieben, weil er offensichtlich erkannt hat, dass irgendwie diese runde Form, diese runde Eigenschaft mehr zum Phänotyp beiträgt als diese runzelige Eigenschaft. Wir nennen das heute dominant und rezessiv, wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Und er hat dann auf der Basis dieser Überlegung sozusagen ein Mischungskreuz gemacht und dieses Mischungskreuz hat tatsächlich seine Ergebnisse bestätigt. Also zum Beispiel, er hat hier aufgeschrieben, wenn ich diese beiden Merkmale RR kreuz mit den runzeligen Merkmalen, offensichtlich beim Kreuzen werden diese Merkmale geteilt, die in der Pflanze, sag ich mal, da sind. Die werden dann zur Vorbereitung der Kreuzung, also in den Pollen beziehungsweise also in den männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorganen voneinander getrennt, sodass ich dann 4 Merkmale habe, 2 dominante runde R's in der einen Form und 2 rezessive runzelige R's in der anderen Form. Und wenn ich das hier auftrage, also wenn ich die misch miteinander, es wird immer 1 von hier und 1 von da gemischt, dann sehen Sie sofort, dass tatsächlich hier nur eine Form rauskommen kann, nämlich groß R, klein R, was anderes gibt es nicht. Und er hat dann gesagt, okay, dieses groß R ist dominant, also wenn das drin ist, wenn ein großes R drin ist, dann sehe ich die runzelige Form nicht mehr, dann ist nur noch die runde Form zu sehen. Aber natürlich ist die runzelige Form hier vorhanden. Das ist ein phänomenales Modell. Also ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen kann. Also das ist für mich immer ein Kriterium der besonderen Qualität, wenn ich sage, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, also dann, dann ist es für mich immer exzeptionell. Das ist es tatsächlich. Und er hat dann dieses Modell sozusagen weiter ausgeführt auf diese Situation hier. Und er hat also gesagt, wenn ich die hier kreuze mit sich selber, dann habe ich ja diese Situation hier vorliegen, RR. Dann bekomme ich, die sind alle RR, die sind alle gleich, die erste Mendelsche Regel, alle rund. Und wenn ich jetzt eine neue Mischung mache, nämlich nach diesem Prinzip hier, ich mische RR mit RR, okay, dann bekomme ich dieses Muster hier, nämlich zweimal RR, sozusagen diesen parentalen Genotyp, wie wir gleich noch sehen werden. Und ich bekomme einen anderen parentalen Genotyp, den hier nämlich, wenn dieses R mit dem R gekreuzt wird oder zusammenkommt und dann eben diese Mischung. Und diese drei hier sind rund und dieses eine ist runzelig. Und er hat das sozusagen wieder eingereicht mit diesem Modell und dann haben die gesagt, okay, das ist alles gut und schön, aber auch das überzeugt uns noch nicht. Und was könnte man jetzt machen, um sozusagen so kritische Gutachter zu überzeugen, dass das doch stimmt? Dass dieses hier stimmt. Ja, was würden Sie sagen? Das könnte man machen, aber dann vielleicht kommt das genauso raus, aber man weiß nicht, ob das nicht doch Zufall ist. Ne? Er hat das tatsächlich gemacht. Ich habe ja gesagt, er hat 7 Eigenschaften sich angeschaut. Also zum Beispiel auch die Blütenfarbe, ja, und so weiter, die Farbe der Schoten und so weiter, alles das hat er sich angeguckt und immer kam das wieder raus. Das ist richtig gutes Beispiel. Was könnte man noch machen? Ja?
Wenn das Modell ja stimmt, dann wisst ihr, wenn man etwas künstlich miteinander kreuzt, nur uns gekauft, dann kann man doch
nicht. Ja, das ist eine saugute Antwort. Und was er sagt ist, man kann Vorhersagen machen. Das meinen Sie, ne? Also ich kann mir Versuche ausdenken und auf der Basis dieses Modells jetzt Vorhersagen machen. Ja? Und das hat er gemacht. Er hat also Vorhersagen gemacht. Und wenn wir nochmal zurückgehen hier, dann sehen wir, dass sozusagen von den drei Runden, ist ein Drittel hat diese Konstellation. Und 2/3 haben diese Konstellation, richtig? Das kann ich denen natürlich nicht ansehen. Ja? Also er hat gesagt, wenn ich einen erwisch, und er weiß nicht, welcher das ist, die sind alle rund. Wenn ich einen erwisch aus der F2-Generation hier, der diese Konstellation hat und mit einem Elternstamm kreuze, und zwar dem runzeligen Elternstamm, den rezessiven Elternstamm, dann kann ich ein bestimmtes Resultat erwarten. Und genauso hat er gesagt, 2/3 sind bei den Runden der F2-Generation dabei, die diese Konstellation haben. Und wenn ich die kreuze, dann bekomme ich auch ein vorhersagbares Resultat. Okay? Sind Sie fertig? Sozusagen dem Mendel auf die Sprünge zu helfen? Hä? Ist das nicht herrlich? Ja, das ist Wissenschaft, Leute. Grundstudium. So, jetzt geht's los. Nicht nur hier rumschnarchen. Ja, so, was kriegen wir raus? Also, Frage 4. Welches Ergebnis kann vorhergesagt werden, wenn man eine reinerbige RR-Variante mit einer reinerbigen Klein-R-Klein-R-Variante kreuzt? Man nennt das einen Test auf Rezessivität. Dies war ja das rezessive Merkmal. Man testet hier auf Rezessivität. 100%, 75, 50, 33. Fertig? Auf geht's. Das ist jetzt neu. Das Alte war alt. Donnerwetter. Donnerwetter, muss ich sagen. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist eine ganz andere Qualität von Vorlesungen. Hier, meine Damen und Herren, Sie arbeiten mit. Muss man eben gucken, wie viele haben abgestimmt. Und nicht nach, dass nur 5 abgestimmt haben. Ne? 65 haben abgestimmt, sehr gut. Ja, Sie sehen hier, dass tatsächlich bei dieser Konstellation 100% Runde erwartet werden. Kein runzeliger. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir machen die nächste Frage, nämlich das andere Experiment. Welches Ergebnis kann man erwarten, wenn man eine RR-Groß-R-Klein-R-Variante, von denen es 2/3 gibt, 1/3 war die eine, jetzt gibt es doppelt so viele, muss da auch rauskommen, mit einer reinerbigen RR-Variante Klein-R-Klein-R kreuzt, also auch wieder Test auf Rezessivität. Ja, nicht ganz so gut, aber auch sehr gut, muss ich sagen. Wirklich gut, 70%, das ist hervorragend. Ja, wir haben abgestimmt, haben 64 Leute, auch das ist okay, also fast alle haben abgestimmt. 70% haben gezeigt, dass tatsächlich hier 1:1, also 50-50, herauskommt. Und wir gucken uns das nochmal an, hier schnell eben. Da muss man im Kopf ein bisschen denken. Das machen wir jetzt nochmal an der Tafel. Das ist ja, wie gesagt, eine Vorlesung. Dann sehen wir hier, dass tatsächlich hier rauskommt 1:0. Also keine, der rezessive Phänotyp ist komplett weg. Wohingegen hier 50-50 herrscht. Und wenn Sie das sich aufzeichnen, sehen Sie hier, wenn Sie kreuzen Groß R gegen Klein R, Klein R, dann kommt immer wieder diese Groß R, Klein R Variante raus. Also alle sind heterozygot, wie wir sagen, und dominant damit in diesem runden Phänotyp. Und hier kreuzen Sie Groß R, Klein R gegen Klein R, Klein R. Und Sie sehen, Sie bekommen hier Groß R, Groß R. Und hier kommt dann tatsächlich der rezessive Phänotyp Klein R durch. Das hat er gemacht und dann ist das Paper tatsächlich publiziert worden, aber keiner hat es verstanden. Ich habe Ihnen beim letzten Mal schon gesagt, das ist die Tragik dieser Leute, die so viel gescheiter sind als die ganze Umwelt. Ja. Das heißt immer so schön, it sank wie a stone. Ja. Also weg war's. Und kein Mensch hat sich dafür interessiert, der hat gedacht, der spinnt und so weiter. Selbst Darwin, wie gesagt, der sicherlich kongenial war, muss man sagen, aber eben auf dieser Ebene überhaupt nicht denken konnte, hat nicht mal das Paper gelesen. Und wahrscheinlich hätte er es auch nicht verstanden. Ist dann später wieder aufgedeckt worden, ist heute natürlich ganz essentiell. Auch essentiell für die Pharmazie, meine Damen und Herren, weil wir hier natürlich, weil das nicht nur für Pflanzen gilt, sondern auch für Menschen und weil sozusagen jede Krankheit ein genetisches Korrelat hat und was vielleicht noch interessanter ist, auch jedes Arzneimittel, auch die Wirkung eines jedes Arzneimittels, die Wirkung und Verträglichkeit eines jeden Arzneimittels hat ein genetisches Korrelat. Sie haben sich da viel zu erzählen da oben. Ne? Es kommt alles ins Fernsehen. Diese Sendung wird ja aufgezeichnet. Also gut. Noch eine Vorhersage. Und er hat hier gemacht, da machen wir noch einen Test, F1, er hat also die F1-Generation gekreuzt. Die F1-Generation gekreuzt, wir haben so eben Kreuzung mit F2 gemacht, mit dem Teil hier, also er hat sozusagen RR so gekreuzt, was kommt dabei heraus, das sollte jetzt nicht schwer sein, aber wir machen es trotzdem mal eben. Okay, geht los, ne? Haben Sie es? So. Ja, 80%, 100% wäre besser gewesen, aber 80% ist mehr oder weniger, hatten wir diese Frage ja schon. Es geht immer nach dem gleichen Schema. Hier wird also vorhergesagt und dieses Ergebnis kommt dann tatsächlich raus. 50%, rund 50% runzelig. Hier sehen Sie wieder dieses Mischungskreuz sozusagen. So, damit diese Kernexperimente von Mendel kurz abschließen. Und wir wollen uns beschäftigen, ganz kurz, mit ein paar Definitionen. Wir haben jetzt schon ein paar Wörter sozusagen in den Raum geworfen und wir wollen uns die vielleicht nochmal anschauen. Erstens Erbfaktoren. Erbfaktoren, Faktoren, die offensichtlich definieren, ob wie eine Pflanze beispielsweise aussieht, aber auch welche Eigenschaften sie hat, welches biochemische Potenzial und so weiter hat, die nennen wir heute Gene. Mendel hatte von Genen keine Ahnung. Er hat nur nicht mal im Entferntesten daran gedacht, was es sein könnte, kein Schimmer. Das kam viel später, aber heute sprechen wir von Genen. Also diese Eigenschaften, die wir hier sehen, diese phänotypischen Eigenschaften werden von Genen kodiert. Und Gene, das sollten Sie auch wissen, sind funktionell definiert. Funktionell, wenn Sie nach einer Definition fragen, sozusagen eines Gens, dann können Sie eine Funktion dahinter legen. Und genetisch macht man in der Genetik, weist man ein Gen nach durch einen Test, den wir als Komplementationstest bezeichnen. Das heißt, wenn Sie ein Gen haben und Sie verändern dieses Gen, sodass die Funktion des Gens verloren geht, dann können Sie diese Funktion wiederherstellen, indem Sie eine intakte Kopie in den Organismus wieder einkreuzen. Also Komplementation, das ist sozusagen die genetische Definition für ein Gen. Gene sind aber auch beschreibbar. Ja, man kann Gene auch beschreibbar, das ist die Funktion, aber das ist die Beschreibbarkeit. Und diese Beschreibbarkeit, die wird durch die Struktur von RNA und von Proteinketten gegeben, wie wir heute wissen. Auch davon hatte natürlich Mendel überhaupt keine Ahnung. Also wir wissen, dass Gene heute kodiert werden durch DNA. Diese Bereiche werden abgeschrieben in Form von einer RNA. Und was da abgeschrieben wird, ist sozusagen das Äquivalent eines Gens, um es dann zu übersetzen in ein Protein, das eine Funktion mitbringt und diese Funktion eben den Phänotyp ergibt. Funktionell beschreibbar ist. Und wenn diese Proteinkette defekt ist in irgendeiner Art und Weise, dass die Funktion verloren geht, dann kann ich überkreuzen, ja, kann ich sozusagen eine intakte Funktion wieder hineinbringen und das nennt man dann einen sogenannten Komplementationstest. Hier sehen Sie das, das ist das alte Dogma, so fließt genetische Information jedenfalls im Wesentlichen bei allen Organismen, bei Viren sieht es etwas anders aus zum Teil, aber bei Viren sind keine Organismen, sondern Viren sind nur Informationspakete, dass wir von der DNA über RNA nach Protein diese Information abrufen oder Expression. Wir nennen diesen ersten Schritt hier Transkription, das Überschreiben, das Abschreiben sozusagen der Information auch von der DNA in eine Zwischeninformation. Sie können auch sagen, da sind Sie vielleicht besser zu Hause im Moment, dass Sie sagen, okay, ich habe in meinem Computer ein bestimmtes Programm auf der Festplatte, ja, da ist alle Informationen drauf und für bestimmte Prozesse hole ich jetzt bestimmte Informationen in den RAM. Ja, den RAM, das wäre diese RNA, da sieht man auch noch nichts, ja. Es ist nur eine Zwischenspeicherung, um den Prozess schneller zu machen. Und dann wird sozusagen abgelesen, diese RNA übersetzt in Protein, das nennen wir Translation. Translation, dann erscheint das Bild auf dem Bildschirm, dann haben Sie sozusagen die Information von der Festplatte sichtbar gemacht. Das Ganze nennen wir Expression. Weiter in unserer Definition. In unserer Definition, Gene können als Konsequenz von Mutationen in Form unterschiedlicher Varianten vorkommen. Also Veränderungen in einem Gen nennen wir eine Mutation. Und Gene, die Mutationen tragen, sind Varianten von Genen, die keine Mutation tragen. Okay? Und theoretisch gibt es so viele Mutationen, wie es Positionen in dem Gen gibt. Na, also sehr viele. Nicht alle diese Mutationen führen zur Inaktivität des Genproduktes, aber einige davon. Man bezeichnet diese Varianten als Allele. Ganz wichtiger Ausdruck. Allele sind also Varianten eines bestimmten Gens, eines Wildtyp-Gens, wie wir sagen. Das ist die Wildtyp-Konstellation, das Wildtyp sind Allele und davon gibt es viele. So, theoretisch so viele, wie es Positionen gibt. Und theoretisch auch noch mehr, denn es können ja auch Doppelmutationen passieren. Auch das wäre wieder ein verschiedenes Allel. Also es gibt massenhaft Allele. Und die werden ausgedrückt durch dieses Groß-R, Klein-R zum Beispiel, also durch solche Abkürzungen. Da gibt es alle möglichen, hier bei uns ist es R, man könnte aber auch sagen A für Allel, das ist das Wildtyp-Allel hier, das Große, das Kleine wäre das Mutanten-Allel und so weiter. Von gibt es, Gene haben Namen und kann man dann auch in Form der Allele sagen, abwandeln. Man könnte hier auch Plus für Wildtyp und M für Mutante, alles das sind Abkürzungen der Experte, der Genetiker. Die Genetikerinnen wissen, ja, das ist die Wildtyp-Konstellation, das Große hier oder Plus und das Kleine wäre die Mutante, die Mutation. Der Phänotyp ist charakterisiert das Aussehen, das festgelegt ist durch die Eigenschaften, die ein Allel kodieren. Ne? Also der Phänotyp charakterisiert das Aussehen, das festgelegt ist durch die Eigenschaften, die ein Allel kodieren, zum Beispiel rund oder runzelig. Das wäre der Phänotyp. Der Genotyp ist charakterisiert durch das Allelpaar, das im Genom eines Individuums vorhanden ist. Allelpaar, wir sind diploide Organismen, Pflanzen in aller Regel auch, deshalb reden wir hier von Allelpaaren. Also es gibt von jedem Gen zwei in diploiden Organismen, und die beschreiben den Genotyp. Der kann RR sein, der kann Groß-R, Klein-R sein oder der kann Klein-R, Klein-R sein. Das sind die drei Möglichkeiten, die es hier gibt für einen diploiden Organismus. Das nennt man den Genotyp. Und dieser Genotyp, der verursacht dann ist die Basis für einen bestimmten Phänotyp natürlich. Homozygot oder Homozygote. Eine Homozygote ist ein Individuum, das zwei gleiche Allelpaare trägt. Also die Stämme, die Mendel verwendet hat, die waren homozygot. Das ist sozusagen das Experiment gewesen, wo er sein Modell getestet hat. Er hat geguckt, heute würde man sagen, er hat sich Erbsen rausgesucht, die Pflanzen ergeben, die homozygot für ein Merkmal sind. Also zum Beispiel hier rund oder runzelig. Oder Plus, Plus könnte man auch sagen, Wildtyp. Oder Mutante, Mutante, das wäre das gilt alles auch in der Humangenetik, meine Damen und Herren. Das ist hochrelevant für uns auch hier in der Pharmazie. Heterozygote ist ein Individuum, das zwei ungleiche Allelpaare trägt. Ja? Groß R, Klein R, Plus R oder M Plus oder was auch immer. Dominant ist ein Phänotyp, wenn ein heterozygoter Organismus diesen Phänotyp zeigt. Dominant ist ein Phänotyp, wenn ein heterozygoter Organismus diesen Phänotyp zeigt. In dem Fall rund. Phänotyp 1 ist dominant gegenüber Phänotyp 2, wenn die Individuen der F1-Generation zweier homozygoter Stämme den Phänotyp 1 zeigen. Ja, hier haben wir es. Rezessiv ist ein Phänotyp, wenn er sich nur in einem homozygoten Organismus zeigt. Wenn er sich nur in einem homozygoten Organismus zeigt. Ein rezessiver Phänotyp zeigt sich nur in einem homozygoten Organismus. Phänotyp 1 ist rezessiv gegenüber Phänotyp 2, wenn 25% der Individuen einer F2-Generation diesen Phänotyp ausprägen. 3:1 Regel. Ne? So, das war's, meine Damen und Herren. Moment, halt. Ich möchte Sie bitten, diese Geräte wieder in die Kästen reinzustellen. Und zwar richtig rum. Die haben zwei verschiedene Enden. An dem einen Ende sind zwei Kontakte. Diese Kontakte müssen auf dem Boden, damit die so zu mir geladen werden. Wer das andersrum macht, hat die Prüfung nicht bestanden. Dankeschön.